Ja, herzlich willkommen zum Beginn und Start der Woche 3 in unserem Bibelkurs. Herzlich willkommen besonders denen, die das erste Mal hier reinkommen in diesen Bibelkurs. Nochmal von dieser Seite auch herzliche Segenswünsche für den Hochzeitstag und für ein gesegnetes neues gemeinsames Jahr. Es ist ein wunderbarer Start. Wir fangen an mit dem Lied 346. Die güldene Sonne, voll Freud und Wonne. 346. Wir singen die ersten 3 Strophen. Dann will ich unseren Lehrer kurz vorstellen und dann singen wir noch die 4. Strophe. Wir wussten schon lang, dass dieses Thema, diese Woche, diese Propheten ein besonders spezielles Thema ist und auch schwer zum Vorbereiten. Und wir waren sehr, sehr froh, dass der Spezialist fürs Alte Testament zum Glück aus der Region hier ist. Und wir waren sehr, sehr froh, dass er es möglich gemacht hat, diese Woche zu uns zu kommen. Viele kennen Pfarrer Hartmut Schmid als Pfarrer in der Gemeinde, andere wieder als Professor an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Wieder andere als Buchautor, wieder andere als Lehrer und Leiter. Ganz große Gruppe kennt ihn als Leiter, Direktor des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes. Der geht ja von Baden über Württemberg nach Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, gell? Ja, habe ich einige Region vergessen. Und es ist eine wunderbare Sache, wo wir uns sehr, sehr freuen für unser Land. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn jede Woche durch diesen Verband viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren erreicht werden. Die Zahl geht in die Tausende. Da sind wir sehr, sehr froh drüber und wünschen und beten auch jeder einzelnen Gruppe immer wieder Gottes Segen. Und diesen Verband leitet Pfarrer Dr. Hartmut Schmid. Wir danken ihm für die Vorbereitungen für diese Woche und freuen uns, dass er da ist. Seine Frau, das freut uns auch sehr besonders, ist auch eine Absolventin unserer Bibelschule hier. Herzlich willkommen. Ja, jetzt singen wir noch die Strophe 4 und dann beginnt schon das Bibelstudium.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott, einen guten Montagmorgen und ich hoffe, wir haben eine gute Woche miteinander. Vormittags werde ich hier sein für 2 Stunden. Und vielen Dank für den Bruch der Regieanweisung, nur noch Vers 4 zu singen. Die 5. Strophe dieses Liedes gehört zu meinem Lied. Also, gibt andere Ausgaben mit anderer Zählung, aber diese Strophe gehört zu meinen Lieblingsstrophen. Alles vergeht, Gott aber steht ohne alles wanken. Ja, wir haben in dieser Woche die Propheten Hesekiel, Daniel, Zacharia, Haggai und Maleachi und dann die Bücher Esra, Nehemia und Esther. Wir sind damit im Blick auf die Prophetenschriften und mit Blick auf die sogenannten Geschichtsbücher. In der letzten Phase der Darstellung der israelitischen Geschichte im Alten Testament. Wir sind etwa in der Zeit von 600 vor Christus bis 450 vor Christus. Dann endet die Geschichtsdarstellung im Alten Testament. Und wir haben dann in der Darstellung eine Lücke, wenn wir unsere christliche Bibel zugrunde legen, von ca. 450 Jahren. Ich habe jetzt bewusst Bezug genommen auf die Prophetenbücher und auf die sogenannten Geschichtsbücher. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass einige Psalmen noch später anzusetzen sind. Es wären dann vor allem Psalmen, die keine eigene Angabe enthalten. Wir haben ja manche Psalmen, da steht in der Überschrift eine Geschichtsangabe, Verfasserangabe. Und wir haben viele Psalmen, da fehlt es. Und diese Psalmen sind für die Datierung sehr umstritten. Aber lassen wir das beiseite, auf jeden Fall diese letzte Phase alttestamentlicher Geschichte. Ich sage zu dieser Phase jetzt zwei Stichworte und das wird uns heute weniger, aber zunehmend dann beschäftigen. Es ist die Zeit, schwerpunktmäßig, wenn wir die Propheten Hesekiel und Daniel haben, es ist die Zeit schwerpunktmäßig des babylonischen Exils. Das Ende der politischen Selbstständigkeit des Staates Juda mit der Zerstörung des Tempels, mit der Einnahme Jerusalems, mit der Deportation von einem Teil der Bevölkerung in das sogenannte babylonische Exil. Das ist das eine. Und wir haben dann eine letzte Geschichtsphase, die alttestamentlich geschildert wird, nämlich ein Neuanfang durch die andere Regierungspolitik des Medo-Persischen Reiches. Und damit habe ich bewusst das an den Anfang gestellt, denn wir rücken zunehmend im Verlauf der alttestamentlichen Geschichte hinein in großpolitische Konstellationen. Und ich habe schon mit Freude diese Karte da im Hintergrund entdeckt. Die werden wir dann im Laufe der Tage etwas nach vorne holen, wenn sie schon da ist. Israel, dieses kleine Land, ich sage immer Handtuchland, also ein bisschen größer wie ein Badetuch. Israel, dieses kleine Land, wenn man es auf der Landkarte betrachtet, und dann hineingestellt in diesen großen Bereich der damaligen Geschichte. Und das ist ein Spezifikum dieser Zeit. Und vor allem war es dann durch Gott dem Daniel geschenkt, dass er einen Durchblick hatte durch diese Geschichtsepoche wie kein Prophet vor ihm. Das werde ich dann morgen versuchen, etwas zu erklären, diese großen Linien. Ja, also das ist der Hintergrund. Das ist schon ein Thema dieser Zeit. Israel und die Weltgeschichte. Deutlich an den Stichworten, auch an den politischen Reichen, die Namen, die gefallen sind, Babylon und die Perser. Jetzt noch eine kleine Vor- bzw. Zwischenbemerkung. Ich habe meinen Urlaub gestern beendet, aber nicht wegen Ihnen, sondern weil die Zeit um war und habe mich mit großer Selbstbeherrschung habe ich geschafft, bis gestern Abend nicht am heutigen Vormittag zu arbeiten. Und deshalb bekommen Sie erst im Laufe meines Vortrags ein Handout. Das wird dann einfach durchgegeben. Lassen Sie sich nicht stören. Und wenn Sie es nicht brauchen können, dann leider kann man es nicht als Konzeptpapier verwenden. Es ist weithin beschrieben. Also nur einfach zur Information, da stehen dann auch die paar Bemerkungen drauf, die ich eben gemacht habe. Und ich möchte gleich dazu sagen, es ist nicht mein kompletter Vortrag, es sind Stichpunkte, im Grunde die Gliederung dessen, was ich heute sagen möchte. Dann noch etwas zur Planung dieser Woche. Ich werde mich heute an das Thema der Prophet Hesekiel sehr eng halten, mit wenig Ausblick in die Geschichte. Das wird morgen bei Daniel automatisch mehr. Ich weiß nicht, wie Ihre Vorbereitungen sind für diese Tage, ob Sie die Bücher komplett lesen und auswendig lernen. Nicht? Hoppla, da gibt's Reaktionen. Wenn Sie sich aber für morgen vorbereiten wollen, dann lesen Sie Minimum Daniel 7. Daniel 7 ist für mich das Schlüsselkapitel. Natürlich im Zusammenhang mit Daniel 2, aber wenn Sie sich vorbereiten wollen, Daniel 7 komplett lesen, Natürlich, niemand wird Ihnen verbieten, Daniel komplett zu lesen. Überhaupt niemand. Auch das Auswendiglernen wird überhaupt nichts verboten. Aber Daniel 7 wäre sehr hilfreich. Ich werde das morgen in der zweiten Stunde in den Mittelpunkt stellen und versuchen, diese einmalige Geschichtsschau Daniels versuchen, mit Ihnen durchzugehen. Dann Mittwoch die kleinen Propheten, wie gesagt, Haggai, Sacharja, Malachi. Am Donnerstag steht die kleinen Propheten Fortsetzung. Am Donnerstag würde ich gerne die Hälfte der Zeit, also eine Einheit, verwenden, noch einmal intensiver für einen Überblick dieser Epoche. Nicht, weil das Besondere ist, das Alte Testament umschreibt einen großen Zeitraum und diese Zeit ist in verschiedenen Büchern dargestellt. Nicht? Und häufig fehlt das Wissen, welche Propheten gehören in welche Zeit, welche Propheten gehören zu welchen Geschichtsbüchern, um hier einen Überblick zu bekommen. Und man versteht tatsächlich im Alten Testament manche Dinge nicht ohne den geschichtlichen Hintergrund. Aber das machen wir dann am Donnerstag, damit das Programm nicht zu sehr durcheinander kommt. Und jetzt zum Propheten Hesekiel. Im Blick auf den Propheten Hesekiel eine ehrliche Vorbemerkung. Trotz der sehr lobenden Begrüßung muss ich sagen, der Hesekiel gehört nicht zu meinen Lieblingspropheten. Warum? Weil ich den Eindruck habe, dass man im Leben zu manchen Dingen eher einen Zugang bekommt wie zu anderen. Und so gibt es in meinem Leben gewisse Lebensabschnittspropheten, so bezeichne ich sie, und da zählt Hesekiel nicht dazu. Trotzdem ist es immer gut, solche Herausforderungen zu übernehmen, weil man dann gezwungen ist, sich auch mit Dingen zu beschäftigen, die einem nicht so nahe liegen. Aber das einfach als eine ehrliche Vorbemerkung. Ich möchte erstens etwas sagen zur Person Hesekiel. Ich möchte zweitens etwas sagen zum Buch Hesekiel. Und ich möchte drittens etwas sagen zu Themen in Auswahl, wo ich meine, dass wir bei Hesekiel gewisse Schwerpunkte, um nicht zu sagen gewisse Besonderheiten haben, wo es sicherlich auch Parallelen zu anderen Büchern und Propheten gibt, aber doch auch Eigenarten und Schwerpunkte. Zuerst die Person Hesekiel. Ein paar Punkte dazu. Grundsätzlich ist auffallend, dass wir bei den Propheten des ausgehenden 7. und 6. Jahrhunderts einen größeren biografischen Anteil haben in den Berichten wie bei den früheren Propheten. Es ist sehr auffallend, dass wir über den Propheten Jesaja, dessen Buch 66 Kapitel umfängt und somit nach der Kapitelzahl der längste Prophet ist, nicht nach dem Umfang des Buches, sondern nach der Kapitelzahl, dass wir von Jesaja vergleichsweise wenig persönlich erfahren. Ganz auffallend. Ganz ähnlich ist es beim Propheten Micha, beim Propheten Hosea, beim Propheten Amos noch ein wenig mehr. Wir erfahren mehr über die Propheten dieser babylonischen Phase, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Das ist schon eine Besonderheit, dass gerade in dieser Epoche der biografische Anteil einfach zunimmt. Es könnte damit liegen, dass wir nach einer Phase von starkem prophetischen Wirken einfach auch die Anfrage haben nach der Glaubwürdigkeit der Propheten und wie sich ihr Amt mit ihrer Person verbindet und deckt. Ich beginne bei der Person Hesekiel mit Kapitel 1, Vers 1 bis 3 Wenn Sie die Möglichkeit haben, habe ich die Bitte, es aufzuschlagen. Ich lese die drei Verse und ich lese nach Luther. Im 30. Jahr, am 5. Tage des 4. Monats, als ich unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf und Gott zeigte mir Gesichte. Am 5. Tag des Monats, es war das 5. Jahr, nachdem der König Joachim gefangen weggeführt war, da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, dem Sohn Busi, dem Priester, im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Jetzt ein paar Beobachtungen dazu. Es ist genannt am Anfang das 30. Jahr. Wir haben eine auffallend präzise Datierung beim Propheten Hesekiel. So präzise wie bei keinem anderen Propheten, bis auf Jahr und Tag. Im 30. Jahr, vermutlich ist sein Alter gemeint. Das heißt, Hesekiel wird zum Propheten berufen im 30. Jahr. Wir erfahren überdies, dass Hesekiel Priester war. Das ist eine interessante Verbindung. Denn der aktive Priesterdienst in Israel begann mit 30 Jahren. Das heißt, im 30. Jahr, das wäre der aktive Beginn seines Priestertums, beruft ihn Gott gleichzeitig zum Propheten. Ich halte das deshalb hervor, weil wir, wenn wir uns mit den Propheten beschäftigen, und Sie hatten ja in den letzten Wochen, wenn Sie die letzten Wochen auch hier waren, schon ein paar besprochen, weil wir gerade bei den Propheten feststellen und sehen, wie unterschiedlich A, die Leute sind und B, wie unterschiedlich Gott führt. Die Individualität des Menschen, des Berufenen, tritt uns gerade in der Geschichte der alttestamentlichen Propheten entgegen. Übrigens, das Gleiche gilt für die wesentlichen Personen, denen wir im Neuen Testament begegnen. Ja, also Gott ist an diesem Punkt fern jeder Uniformität. Und das ist auf der einen Seite etwas unglaublich Schönes und auf der anderen Seite auch etwas Schweres. Weil wenn Sie jetzt den Propheten Hesekiel lesen, können Sie nicht die Texte einfach auf Sie persönlich beziehen. Also vermutlich die Berufung im 30. Lebensjahr passend zu seinem Eintritt in das aktive Priesteramt, das er ja natürlich im babylonischen Exil gar nicht richtig wahrnehmen konnte. Wir erfahren außerdem, dass Hesekiel in Babel ist. Wir haben in der Zeit der Babylonier durch die Babylonier 3 Deportationen. Eine erste Deportation war im Jahr 605. Die war ganz winzig. Bei dieser Deportation war Daniel dabei, als ein junger Bursche. Das hören wir morgen. Wir haben eine zweite größere Deportation im Jahr 598. Da war Hesekiel dabei. Und wir haben die große Deportation dann bei der Einnahme Judas und Jerusalem und bei der Zerstörung des Tempels im Jahr 587 vor Christus. 3 Deportationswellen. Diese Deportationswellen schildern auch in etwa die Einnahmepraxis der damaligen großen Reiche. Wie kam es zur Deportation 598? Weil der Vater von Joachim abtrünnig wurde von den Babyloniern. Dann haben die Babylonier kurz vorbeigeschaut, ja, und haben den Sohn, den Joachim, mitgenommen. Der hatte Glück gehabt, der hat noch nicht lange regiert, nur 3 Monate. Den haben sie mitgenommen, ins Exil gefangen gesetzt und dass als Joachim wieder frei wurde aus der Gefangenschaft in Babel, mit diesem Hinweis endet das zweite Königebuch. Vermutlich als ein großer Hoffnungsschimmer, dass eine Wende kommt hin zum Guten. Also 598, dann hat sich der letzte König Judas, Zedekia, erneut abgewendet von den Babyloniern und damit kam das Ende, dann haben sie Juda, Jerusalem eingenommen. Das waren immer so Phasen, Eroberungsphasen, die waren bei den Assyrern und bei den Babyloniern gleich. Und so kam es zu 3 Deportationswellen, die immer größer wurden. Hesekiel war bei der zweiten dabei, 598. Also Sie brauchen sich nicht alle Zahlen merken, nur jede zweite. Dann erfahren wir sein Berufungsjahr 5 Jahre nach der Wegführung, 593, wurde Hesekiel zum Propheten berufen. Und damit wissen wir, Hesekiel wirkte als Prophet ausschließlich in Babel, ausschließlich im Exil. Im Unterschied zu Jeremia und in Entsprechung zu Daniel. Daniel wirkte auch ausschließlich im Exil, dazu dann morgen noch mehr. Jeremia kam nicht ins Exil. Er blieb die ganze Zeit bis zum staatlich-politischen Ende in Juda, wurde nachher noch von einer Gruppe von Judäern mitgenommen nach Ägypten und dort verliert sich die Spur Jeremias. Hesekiel ist Priester. Und zwar kommt Hesekiel aus einem aktiven Priestergeschlecht. Auch Jeremia kommt aus einem Priestergeschlecht, aber dieses Priestergeschlecht wurde unter Salomo ausgemustert, weil sich die Vorfahren Jeremias auf die Seite von Salomos Gegner bei der Nachfolgefrage Adonia gestellt haben. Können Sie nachlesen, 1. Könige 1 und 2. Und das ist interessant, dass sich diese biografische Verwurzelung auch in den Büchern zeigt. Bei Jeremia finden sich wenig Spuren priesterlichen Denkens, priesterlicher Prägung. Ganz anders bei Hesekiel. Vielleicht sind sogar diese Zahlenangaben, dieses Ordnungsdenken priesterlich geprägt. Nicht die Priester in Israel, das waren die Gelehrten. Denn zum Priesteramt gehörte ein Medizinstudium, ein Tiermedizinstudium, ein Jurastudium, was noch alles? Ja, die Priester haben entschieden, wann ein Mensch körperlich gesund war, um am Kult teilzunehmen. Das haben die Priester festgestellt. Die Priester mussten sich auskennen in der Tierkunde, denn die waren zuständig für den rechten Vollzug des Opfers. Ja? Also die mussten den Nierenlappen vom Herz unterscheiden können. Lesen Sie die Opferangaben im 3. Buch Mose, Kapitel 1 bis 7. Das richtige Wachen, dass der Kult richtig abläuft. Außerdem waren die Priester die Tora-Gelehrten. Sie mussten sich im Gesetz auskennen. Die Priester waren die Gelehrten. Und dieser Hintergrund, der spiegelt sich bei Hesekiel. Es ist auch kein Zufall, dass der Prophet Hesekiel mit einer Vision über den neuen Tempel endet. Kapitel 40 bis 48. Das ist kein Zufall. Priester und Tempel gehören zusammen. Jetzt könnte man sagen, ja, das führt ja zu einer ganz natürlichen Erklärung der Botschaft. Wie ist dann Gott noch beteiligt? Gott baut die Menschen ein mit ihrer Prägung. Gott baut die Menschen ein mit ihrer Prägung. Und das ist bis heute so. Sehen Sie, ich kann meine Biografie nicht verleugnen. Wir hatten gestern Hochzeitstag, das ist das Letzte, was ich Ihnen biografisch verrate. Wir haben einen wunderschönen Ausflug gemacht, meine Frau und ich, und dann waren wir noch abends essen im sogenannten Grabbenest in Holzbronn. Das ist ein ganz uriges Ding. Eine auf Scheuer gemacht, mit einer Dreschmaschine drin, mit unglaubliches Zeugs. Und dann habe ich meiner Frau einmal mehr meine Kindheit und Jugend erzählt im Blick auf meine landwirtschaftliche Verflechtung. Und ich habe ihr erneut, weiß sie alles schon, aber was soll man rausschwätzen die ganze Zeit. Und dann habe ich ihr gesagt, was ich gern gemacht habe früher in der landwirtschaftlichen Abteilung meines Elternhauses und was ich nicht so gern gemacht habe. Und sehen Sie, das ist ein Teil meines Lebens, Kindheit und Jugend. Wer das nicht hat, hat eine andere Prägung, keine schlechtere Prägung, eine andere Prägung. Und Gott baut es ein. Gott baut es ein. Gott baut die Biografie ein, bis hinein in die Sprache. Und er benutzt den Priester mit seiner Kenntnis, den Hesekiel, den benutzt er. Und das sagt er nicht, jetzt nehmen wir alles weg, jetzt wird alles ganz anders, sondern den benutzt er. Oder wenn man die anderen Propheten durchgeht, nicht der Jesaja war Patrizier, der war Jerusalemer, der war Städter. Der wusste nicht, wie Kartoffel aussieht. Er wusste schon, aber vermutlich verwandt mit dem König. Das hat für Jesaja ganz viel bedeutet. Warum haben wir bei Jesaja das Thema Messias wie bei keinem anderen? Königsthema, wie bei keinem anderen. Jesaja ist der Messias-Prophet. Jesaja hat vermutlich auch nicht körperlich und so weiter leiden müssen. Der war verwandt mit dem König. Amos war Landwirt. Das merkt man in seiner Sprache. Wunderbar. Ich liebe den Amos mit seiner bäuerlichen Sprache. Nicht? Und wer den Amos kennenlernt, der weiß, wie die weisen Landwirte ticken, die weisen Landwirte, mit ihrer Erfahrung mit der Schöpfung, mit ihrem Leben, mit dem Jahreskreislauf und so weiter und so weiter. Und das baut Gott ein. Und das ist schön. So, jetzt können wir im Neuen Testament weitermachen, das ist genau dasselbe. Jetzt ein weiteres. Noch ein individueller Aspekt. Jetzt im Blick auf die Vermittlung von Gottes Wort ist das Erste, was über Hesekiel gesagt wird, und Gott zeigte mir Gesichte. Ende Vers 1. Gott ließ, wörtlich übersetzt, Gott ließ mich sehen Schauungen, Visionen. Als nächstes wird gesagt, Vers 3, da geschah das Wort des Herrn zu mir. Das Wort des Herrn. Und am Ende, dann kam die Hand des Herrn über ihn. Also das ist jetzt hier so massiv ausgesagt, so haben wir selten auf kurzem Raum. Auch hier wieder unterschiedliche Aspekte. Sie werden es nachher sehen, ich habe es extra aufgeführt unter 3.3. Visionen. Inwiefern die Offenbarungsvermittlung differenziert werden kann, zeigt dieser Text. Und auch die Offenbarungsvermittlung hat wieder individuelle Schwerpunkte. Und das hat sie bis heute. Merken wir, die biografische Orientierung des Alten Testaments bewahrt uns vor der Uniformierung der religiösen Erfahrung. Ich halte es für einen wichtigen Punkt. Wenn Sie sich am Wort religiös stören, dann nehmen Sie das Wort frommen Erfahrung, nicht? Und da gibt es bis heute unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt Menschen, zu denen redet Gott sehr zuverlässig durch innere Eindrücke. Und es gibt Menschen, zu denen tut er das sehr spärlich. Es gibt Menschen, die leben ganz starr konzentriert und primär im Hören auf das geschriebene Wort. Wobei ich dazu sagen will, grundsätzlich das geschriebene Wort der Maßstab für alle. Aber es gibt Leute, die können sich stärker auf Intuitionen verlassen und andere, die können es weniger. Und ich bitte sehr darum, an dieser Stelle keine Wertigkeiten vorzunehmen. Die Geschichte der Prophetie zeigt auch eine Breite der Art und Weise, wie Gott redet. Hebräer 1, nachdem Gott geredet hat zu den Vätern, auf verschiedene Weise hat er am Ende der Tage geredet durch Jesus zu uns. Da wird das ganze Reden eindeutig. Wir haben Propheten, wo die Visionen stärker im Mittelpunkt stehen. Übrigens auch die Überschrift Jesaja 1,1 heißt es: Dies ist die Schau Jeremias. Der große Wortprophet des Alten Testaments ist Jeremia. Jeremia betont ganz stark das Wort des Herrn. Also diese unterschiedlichen Aspekte, die werden deutlich in Hesekiel 1,1-3. Jetzt habe ich hier noch angeführt, Kapitel 40, Vers 1, nur ganz kurz. Es könnte sein, dass die Tempelvision die letzte Schau Hesekiels war. Steht ja auch am Schluss des Buches. Und da lesen wir, dass dieses Gesicht war im 25. Jahr der Gefangenschaft. Also es ist mir sehr schwer gefallen, das auszurechnen. Seit dem Abi habe ich in Mathe so nachgelassen. Aber ich habe es dann irgendwann doch noch geschafft. Das entspräche dem 50. Lebensjahr Hesekiels. Nach der alttestamentlichen Vorschrift für die Priester haben die Priester mit 50 Jahren die Leitung im Priesterdienst abgegeben. Das würde ich mir auch sehr wünschen für den Liebenzeller Gemeinschaftsverband, dann wäre ich im Ruhestand, nicht? Wieder interessant, die letzte Vision könnte zusammenfallen wieder mit diesem priesterlichen Dienst. Aber für mich steht dahinter etwas anderes, was uns die Bibel lehrt. Es gibt einen berechtigten Ruhestand. Und die Aufgabe der Leitung liegt bei der mittleren Generation. Das lehrt mich das alttestamentliche Priestertum. Und es lehrt mich auch die Geschichte. Ich will es jetzt nicht vertiefen. Übrigens, da gibt es eine Notiz, ich habe jetzt die Bibel stehen nicht im Kopf, die Ruhestandspriester konnten zu Diensten herangezogen werden. Ist doch nett. Nicht? Also, sie haben nicht mehr die Leitung. Aber sie können durch die, die jetzt die Leitung haben, zu Diensten herangezogen werden. Das mit den 50 halte ich jetzt nicht für gesetzlich bindend, weil wir heute im Durchschnitt eine völlig andere Lebenserwartung haben. Aber die Tatsache, dass die Leitung bei der mittleren Generation liegt und nicht bei der ältesten Generation, das halte ich für ein biblisch, geistlich wichtiges Prinzip. Wir sind bei der Person, Hesekiel war verheiratet. Wenn Sie aufschlagen, Kapitel 24. Die Frau Hesekiels wird als deiner Augenfreude bezeichnet. Ja, sogar von Gott. Deiner Augenfreude. Und dann erfahren wir in Kapitel 24, dass Ezekiels Frau plötzlich sterben wird. Das sagt ihm Gott voraus. Und dann verbietet er ihm die Klage. Allerdings sagt er ihm, heimlich darfst klagen, heimlich für dich, aber nicht öffentlich, nicht die üblichen Trauerriten. Warum? Ezekiel wird hier mit seiner Biografie zu einem Zeichen. Die Begründung liegt darin, wenn Juda und Jerusalem eingenommen wird, wird es keinen Raum zu Klagezeremonien geben, denn das war Krieg. Und da kann man nicht das tun, was man im Normalfall tun kann. Ein Zeichen für Israel, dass er nicht klagen soll. Interessanterweise wird er dann anschließend wohl stumm. Sie können den Text einmal für sich lesen. Interessant, dass Gott auch bei manchen Menschen Stummphasen eingebaut hat. Ezekiel wird stumm, bis Jerusalem fällt. Und das ist jetzt für die Biografie Ezekiels eine ganz wichtige Marke. Mit der Einnahme von Jerusalem und der Zerstörung des Tempels kann Ezekiel wieder reden und es verändert sich seine Botschaft. Das wird bei Ezekiel ganz deutlich. Das vollzogene Gericht über Juda und Jerusalem führt zu einer Wende der Verkündigung. Man kann sagen, bis zur Zerstörung Jerusalems hat er eine Gerichtsbotschaft für Jerusalem. Und mit der Zerstörung kommt die Wende und die Botschaft spricht vom Neubeginn Gottes mit Israel. Das kann man bei Ezekiel ganz deutlich markieren und es hat damit zu tun, dass er jetzt wieder reden kann. Ich habe es hier noch vermerkt, auch andere Zeichenhandlungen sind für Ezekiel typisch. Wir haben es auch bei anderen Propheten, aber wir haben es bei Ezekiel sehr gehäuft. Sogenannte Zeichenhandlungen, wobei, dass er mit seinem Leben zu einem Zeichen wird, ist tiefergehend, wie wenn man nur symbolisch irgendetwas macht, zum Beispiel ein Joch trägt wie der Jeremia. Er wird mit seinem Leben durch den Tod seiner Frau zu einem Zeichen. Genauso wie Jeremia zu einem Zeichen wurde dadurch, dass er den Auftrag bekam, nicht zu heiraten. Nicht, das ist ganz tiefgehend, wenn der Mensch mit seinem Leben zu einem Zeichen wird. Also das ist nicht nur ein Beispiel in der Predigt erzählt. Man muss sich das vorstellen, bei Jeremia, das hat auch zu seiner Einsamkeit geführt, dass er nicht heiraten sollte. Als Zeichen des Gericht kommt, und da bist du als lediger Mann freier, wie wenn du verantwortlich bist für Frau und Kind und deren Leiden siehst. Und Frauen und Kinder sind ja oft die Leidtragendsten in den Kriegen. Das lernen wir in unserer Zeit wieder, auf schreckliche Weise in Syrien. Also Zeichenhandlung. Nur ganz kurz, Kapitel 8, Vers 1, das ist jetzt der schwäbische Einsprengsel, wohnt in einem eigenen Haus. Sie ist ja die schwäbische Häuslebauersmentalität, nicht? Also vielleicht hatte der Ezekiel doch hier auch gewisse Gene. Und in seinem Haus, so erfahren wir es, wird er von Ältesten besucht und befragt. So viel zur Person des Ezekiel in aller Kürze. Zweitens, das Buch Ezekiel. Die Stellung im Kanon. Kanon ist ein Fachbegriff für die Sammlung der biblischen Bücher. Nicht Kanon heißt Reihenfolge, Zusammenstellung. Und angesichts der Tatsache, dass wir es in der Bibel nicht mit einem Buch von einem Verfasser in einem Guss geschrieben zu tun haben, sondern mit einer Sammlung von Schriften. Nach unserer Zählung heute sind es 66 Bücher, Altes und Neues Testament, 39 Bücher Altes Testament, 27 Bücher Neues Testament, wobei die Zählungen mit der Zeit gewechselt haben. weil früher die ganzen, also früher bis lange Zeit aufgrund der Schriftrollen, die ganzen Doppelbücher, Könige, Chronik waren eine Schriftrolle ursprünglich. Und so haben wir etwa um die Zeit von Jesus die Zählung der alttestamentlichen Schriften mit 22 beziehungsweise 24 Büchern angegeben. Die 12 kleinen Propheten war eine Schriftrolle. Und also wenn man dann von 39 12 abzieht beziehungsweise 11, dann sind wir schon nur noch bei 28. Also das mit der Zählung, das hat sich verändert über die Zeit hinweg. Aber die Tatsache, dass wir eine Büchersammlung haben, das ist eine wichtige Sache und das spiegelt sich im Begriff des Kanon. Der Kanon ist nicht nur ein funktionales Wort, sondern auch ein inhaltlich bestimmtes Wort. Der Kanon sind die für eine Religionsgemeinschaft verbindlichen und besonderen Bücher. Das ist wichtig. Der Kanon als Richtschnur und Regel für die Lehre einer Religionsgemeinschaft. Das ist entscheidend, welche Schriften gehören da dazu. Und dann kann man sich auch Gedanken machen über die Anordnung. Auch hier gibt es verschiedene Modelle. Das Modell, das wir heute haben in unseren Bibeln, ist das gebräuchlichste. Wir haben dort große Propheten und kleine Propheten. Ich sage morgen noch etwas zur Sonderstellung des Propheten Daniel. Erst morgen. Wir haben große und kleine Propheten und beide sind grob geschichtlich geordnet. Also, Jesaja ist der älteste große Prophet. Dann kommt Jeremia, rund 100 Jahre später. Und dann kommt Hesekiel, in seinem Wirken etwa 25 Jahre später beginnend. Ja? Geschichtlich geordnet. Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Ich habe jetzt schon angedeutet, die zeitliche und geschichtliche Nähe zu Jeremia. Wir haben auch bei Jeremia sein Berufungsjahr, nämlich 626 vor Christus. Können Sie nachlesen, Jeremia 1, 1 bis 3. 626 vor Christus, Berufung Jeremias. 593, Berufung Hesekiels. Und um diese Zeit etwa ist Hesekiel verschoben. Das ist aber eine wichtige Zeit, weil in diese Zeit dann der Niedergang von Jerusalem fällt. Also da hat sich vieles ereignet. Auch die kleinen Propheten sind, ich habe hier in Klammer, grob geschichtlich angeordnet. Wir haben zuerst die Propheten, die etwa parallel mit Jesaja sind. Die wichtigsten sind Micha, Amos und Hosea. Jesaja, Micha, Amos, Hosea ist die gleiche Zeit. Etwas versetzt, Amos war der Erste. Und dann haben wir die Propheten um Jeremia und Hesekiel, das sind die etwas weniger bekannten wie Habakuk, Zephania und so weiter. Und dann haben wir am Ende Haggai, Zacharia, Maleachi, das sind die letzten. Ja? Also wir haben auf doppelte Weise eine grob geschichtliche Anordnung bei den sogenannten großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, und bei den sogenannten kleinen Propheten. Die sind also nicht alle historisch, dann wäre ja Amos nach Hesekiel. Ist er aber nicht. Die Datierung von Joel ist ganz umstritten. Lassen wir das. Also, die Anordnung der Bücher ist sehr unterschiedlich. Jetzt können wir einen kleinen Exkurs machen, wie sind denn die neutestamentlichen Briefe geordnet, sind ja auch historisch geordnet. Bitte? Sie sind zuerst nach Autoren geordnet. Wir haben zuerst alle Paulusbriefe und dann haben wir alle nicht-paulinischen Briefe. Und bei Paulus sind sie nach der Länge geordnet. Das ist auch ein Ordnungsschema. Römerbrief ist der längste, nicht? Also nicht zeitlich. Vermutlich ist der Thessalonikerbrief der älteste. Philipperbrief sehr früh, ja. Und dann haben wir bei Paulus zuerst die Gemeindebriefe und die Personenbriefe. Ein ganz anderes Ordnungssystem. Das Buch Hesekiel, ich habe schon darauf hingewiesen, die Datierungen, 14 Datierungen im Buch. Und es gehen deshalb manche Forscher davon aus, dass das Buch Hesekiel im Großen und Ganzen biografisch aufgebaut ist. Nicht? Die Datierungen sind fortschreitend. Das ist zum Beispiel ein deutlicher Unterschied zum Buch Jesaja. Jesaja ist nicht biografisch aufgebaut. Auch Jeremia nicht so eindeutig. Ich habe jetzt eine Grobgliederung. Die ist ganz grob. Wir haben Kapitel 1 bis 24, die Gerichtsworte über Juda und Jerusalem. Wir haben dann die Gerichtsworte an 7 Völker. Einen besonderen Schwerpunkt bei Hesekiel bilden Tyrus und Sidon. Und wir haben dann in Kapitel 33 bis 48 Heilsworte. Und hier noch ein besonderer Schwerpunkt, die Vision vom neuen Tempel, Kapitel 40 bis 48. Also ein Dreierschema, wie wir es zum Beispiel bei Jeremia ganz ähnlich haben. Gerichtsworte, Völkerworte, Heilsworte. Oder Gerichtsworte, Heilsworte, Völkerworte, aber diese drei großen Blöcke. Wir haben Propheten, da gehen die Gerichts- und die Heilsworte ständig durcheinander. Zum Beispiel bei Jesaja. Bei Jesaja, bei Micha und bei Hosea. Da wechseln Gerichts- und Heilsworte ständig ab. Wir haben dann auch bei Jesaja einen Block mit Völkerworten ab Kapitel 13. Aber wenn Sie mal Jesaja 1 bis 12 lesen, dann merken Sie, es ist immer ein Hin und Her: Gericht, Heil, Gericht, Heil, Gericht, Heil. Oder wir haben die Einteilung wie bei Jeremia, Hesekiel, übrigens ähnlich auch bei Amos. Amos ist ganz stark Gericht, das dominiert bei Amos alles. Und dann im letzten Kapitel, nur im letzten Kapitel Heilsworte. Und Amos beginnt mit Gerichtsworten über die Völker, Kapitel 1. Ja? Also wir merken auch hier wir haben gewisse Modelle, und doch auch Individualität. Ich sage noch kurz etwas zur Sprache. Die Sprache Hesekiels ist teilweise derb und provozierend. Auch hier sind nicht alle Propheten gleich in ihrem Stil. Das ist bis heute so. Nicht jeder beherrscht im Reden das feine Florett. Manche kommen immer sofort mit dem Säbel und umgekehrt. Es gibt auch Leute, die tun sich mit dem Säbel schwer. Also die Sprache bei Hesekiel ist teilweise derb und provozierend. Ich habe zwei Beispiele. Der Vergleich Israels und Judas mit Huren, mit den Schwestern, zum Beispiel in Hesekiel 16, das ist, man muss schon sagen, eine sexistische Sprache. Also das haben immer die männlichen Konfirmanden zuerst entdeckt, dieses Kapitel, wenn sie die Konfirmandenbibel bekommen haben. Die haben immer Hesekiel 16 entdeckt, ganz eigenartig. Ja. Oder zum Beispiel, wie Hesekiel in seiner Götzenpolemik von den Götzen spricht. Mistdinger. Ich habe es doch nicht gewagt zu schreiben, man könnte ja auch übersetzen Scheißdinger. Also in manchen Bereichen ist hier Hesekiel sehr deftig. So, und jetzt möchte ich mit Ihnen noch ein paar Themen besprechen. Thema 1 reicht es noch vor der Pause. Eine Frage an die Regie, 10.50 Uhr Pause, ist das gut? Ja, passt voll. Und wie lange ist dann die Pause? Eine Stunde? Also, 5 Minuten. Okay, Ich habe hier ein paar Themen ausgewählt. Es ist natürlich eine Auswahl, die ist jetzt auch ein bisschen individuell. Und ich bitte sehr um Verständnis, dass wir in 2 Stunden, in 2 Einheiten natürlich nur auswählen können. Hesekiel hat 48 Kapitel. Erstens die Berufung, die habe ich hier sehr ausführlich dargestellt. Das sind die Kapitel 1 bis 3. Auch im Blick auf Berufungsschilderungen wird sehr individuell unterschiedlich berichtet. Wir haben bei Hesekiel eine sehr ausführliche Berufung. Ich schätze nach der Schilderung Moses die ausführlichste Berufung. Auf jeden Fall die ausführlichste Berufung eines Propheten. Wir haben die Berufung bei Hesekiel wie bei Jeremia am Anfang des Buches. Interessanterweise ist das überhaupt keine Selbstverständlichkeit, wenn wir alle Prophetenbücher anschauen. Zunächst müssen wir feststellen, wir haben nicht bei jedem biblischen Prophetenberuf einen Berufungsbericht. Und wir haben ihn nicht immer am Anfang. Wieder eine Parallele zwischen Jeremia und Hesekiel. Es könnte sein, und bitte hören Sie das sehr genau, wenn ich sage, es könnte sein, das ist Interpretation, weil es nirgends schwarz auf weiß steht. Ich habe ja vorher schon gefragt, warum gewisse Eigenartig des Biografischen. Wir haben bei Jeremia und bei Hesekiel auch die stärkste Herausforderung oder Auseinandersetzung mit sogenannten falschen Propheten. Das haben wir unter 3,4 noch einmal. Und es könnte sein, dass in dieser Zeit, wo sich die Propheten des Herrn, des Gottes Israel, Yahweh, in besonderer Weise angegriffen fühlten durch andere Propheten, auch die Frage der Legitimation sich stärker stellte wie bei einem Propheten Jesaja. Und das ist ein Punkt, dass man sagt, das könnte der Grund sein, diese betonten Berufungsberichte am Beginn des Buches sind Teil einer Legitimation. Wir haben eine Berufung erlebt, was andere nur von sich behaupten. Eine echte Berufung erlebt. Nicht bei Jesaja ist die große Diskussion bei Jesaja, wo haben wir bei Jesaja vielleicht die Berufung? In Kapitel 6, Jesaja 6, also nicht am Anfang. Ist es die Berufung am Anfang von Jesajas Prophetentätigkeit oder ist es die Berufung zu einem besonderen Auftrag? Das ist in der Auslegung umstritten. Ich vertrete inzwischen, es ist die Berufung zum Prophetentum. Ich habe es früher anders gesehen. Also die grundlegende Berufung. Weil es für beides Gründe gibt. Bei Amos haben wir sie Kapitel 7, Amos 7, Vers 14. Und ganz kurz und trocken, aber der Herr nahm mich vom Flug weg. Zack, das ist der Berufungsbericht von Amos. Der Herr nahm mich vom Flug weg. Trotzdem wird man davon ausgehen können, dass die individuelle Berufung eine Besonderheit bei den Propheten ist. Wir haben sie ja auch bei anderen Propheten, zum Beispiel dem Samuel, zum Beispiel dem Elisa. Wir haben keinen Berufungsbericht bei Elia. Aber wir haben mehrmals Berufungsberichte bei Propheten. Und deshalb ist es wohl richtig, davon auszugehen, die Berufung des Propheten ist etwas Besonderes beim prophetischen Amt im Alten Testament. Eine direkte Berufung durch Yahweh. Eine direkte Berufung. Und das auch deshalb, weil dieser prophetische Dienst nicht gebunden war an einen anderen Beruf. Das habe ich vorher schon deutlich gemacht. Da kommt ein Priester vor, da kommt ein Bauer vor, da kommt ein Städter vor. Völlig unabhängig. Wir haben im Alten Testament andere Berufungsmodelle, zum Beispiel, dass die Berufung der Priester war eine generelle Berufung eines Stammes. Das heißt, wenn ich Nachkomme Levis war, war ich Priester. Da braucht es keine persönliche Berufung mehr, Alten Testament. Wir haben die persönlichen Berufungen auch bis zum Königtum bei den politischen Führern und auch bei den Vätern bei Abraham. Also hier Berufung etwas Besonderes bei den Propheten. Dann musste Hesekiel, und das ist wieder etwas Besonderes, eine Schriftrolle essen. Und interessant ist übrigens wieder eine Symbolhandlung. Nicht Symbolhandlung, auch daher wird von keinem anderen Propheten berichtet. Nicht? Und es wird dann geschildert, diese Schriftrolle war beschrieben mit Ach und Weh, mit Klage. Und als er sie gegessen hat, war sie süß. Klage und süß. Was bedeutet das? Es ist die grundsätzliche Botschaft, die wir bei den Propheten finden, die Botschaft, die wir zusammenfassen als Gerichts- und Heilsverkündigung. Und das ist jetzt ein Kennzeichen aller biblischen, alttestamentlichen Propheten, dass wir diese beiden Themen haben als zwei generelle Themen. Erstens, Gott kommt zum Gericht über Israel. Er sieht über die Sünde nicht mehr weg. Und das Zweite, dieses Gerichtshandeln Gottes, das ja für Israel als Staat, als politische Größe sehr schmerzlich war, dieses Gerichtshandeln ist nicht das Letzte, sondern es gibt einen Neuanfang. Ich komme gleich nachher nochmal darauf bei Punkt 3.4. Gegen beide grundsätzlichen Verkündigungsformen mussten sich die Propheten gegen falsche Propheten verteidigen. Und das ist das Zeichen der Schriftrolle. Jetzt warum die Schriftrolle essen? Das ist eine Verinnerlichung des Wortes. Das Wort wird zu einem Teil des Propheten. Sehen Sie, das ist etwas Grundsätzliches Menschliches, etwas des sündigen Menschen. Das Wort ist nicht mehr Teil von uns. In uns sind unsere Worte. In uns sind unsere Gedanken. Die Frage ist, ob sich unsere Gedanken mit Gottes Wort decken. Ich provoziere, aber in feinerer Sprache wie Hesekiel. Ich provoziere. Decken sich unsere frommen Gedanken mit Gottes Wort? Oder gibt es sündige, fromme Gedanken? Das meine ich, sei im Lichte der Ewigkeit die schlimmste Täuschung des Menschen. Fromme Gedanken, die sich nicht mit Gottes Wort decken, die aber wunderbar klingen, wunderbar, fromm. Nicht die falschen Propheten zur Zeit Jeremias, Jeremia 23, mir hat geträumt. Ja, woher kommt der Traum? Ja, natürlich von Gott. Mir hat geträumt. Der Inhalt ist das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Das ist die schlimmste Täuschung des Menschen. Lesen Sie Ende der Bergpredigt. Schlimmste Täuschung des Menschen. Also, das Wort wird verinnerlicht. Sehen Sie, das ist eine Frage. Geschieht das bei uns? Das ist eine Grundfrage. Eine Grundfrage der Bibel, der Frömmigkeit. Psalm 1. Der meditiert das Wort Jahwes bei Tag und Nacht. Und das Ziel ist, dass das Wort ein Teil von mir wird und mich prägt. Das ist das Ziel. Dass das Wort ein Teil von mir wird und mich prägt. Können wir jetzt manche Stelle nehmen, die das zum Ziel haben? Was ist das Kennzeichen des neuen Bundes? Jeremia 31, 31 bis 34. Dass die Tora ins Herz geschrieben wird und mir nicht als eine äußere Größe begegnen, mit der ich nicht identisch bin. Das ist das Ziel des neuen Bundes. Und das haben wir hier, Hesekiel ist die Buchrolle. Und das Wort wird ein Teil von ihm, weil das ist die Gefahr des Menschen, dass das Wort kein Teil von ihm ist. Ob dann seine Gedanken fromm sind oder nicht, ist völlig sekundär, völlig zweitrangig. Sehen Sie, und das muss ich jetzt doch noch loswerden. Und dann haben Sie die Steigerung dieses prophetischen Wesens, seiner Identifikation mit dem Wort. Haben Sie bei Jesus, zu dem es nicht durch eine Identifikation kommt, durch das Essen der Schriftrolle, sondern weil er der Sohn Gottes ist und damit das Wort in Person, Johannes 1. Nicht? Jesus ist die Steigerung alttestamentlicher Prophetie, damit die Erfüllung und der Abschluss alttestamentlicher Prophetie, weil ihm das Wort nicht von außen begegnet, das tut es auch, der hat ja auch die Schriftrollen, sondern weil er in Person das Wort ist. Also Hesekiel ist das Wort mit zwei S und Jesus ist das Wort mit einem S. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und dem Propheten. Aber wir sehen hier, da gehen Linien auf Jesus hin. Mit der Buchrolle, mit der Identifikation mit dem Wort. So, Pause bis 2 Minuten nach 11. Meine Uhr zählt.